The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen wunderbaren guten Morgen. Mein Name ist Dagmar Rosenfeld und ich freue mich, Sie in den Tag begleiten zu dürfen. Heute ist Mittwoch, der 25. September.
Diese Grünen und diese Grünen in der Regierung haben jeden Anspruch verwirkt, weiter zu regieren. Mit mir und der CSU wird es kein Schwarz-Grün in Deutschland geben. Das kann ich euch wirklich zusagen.
Sie hören den üblichen Söder-Sound. Anfang der Woche allerdings drehte der CSU-Chef den Entschlossenheitsregler in Sachen Grüne nochmals deutlich nach oben. Zu möglichen Koalitionsoptionen nach der Bundestagswahl erklärte Markus Söder, die CSU könne die Grünen verhindern und werde es auch tun. Dass Söder ausgerechnet an dem Tag, an dem Friedrich Merz offiziell zum Kanzlerkandidaten ernannt wurde, den bayerischen Powerriegel mit bundesweiter Durchschlagkraft gab, ist sicherlich kein Zufall gewesen. In die gleiche Koalitionskerbe haut auch Alexander Dobrindt, der CSU-Landesgruppenchef im Bundestag. Er sprach von, Zitat, Schwarz-Grün-Romantikern in den Bundesländern und meinte damit die CDU-Ministerpräsidenten Henrik Wüst und Daniel Günther, die mit den Grünen gemeinsam regieren. Das Wesen der Romantik ist die Ungewissheit. Aber das ist nichts für CSU-Männer, die ihre Gewissheiten mit Löffeln gefressen haben. Deshalb ein paar nüchterne, garantiert romantikfreie Zahlen. Daniel Günther hat bei der letzten Landtagswahl in Schleswig-Holstein 43,4% geholt. Wohlgemerkt als Ministerpräsident einer Koalition mit Grünen und FDP. Henrik Wüst regiert Nordrhein-Westfalen seit mehr als 2 Jahren gemeinsam mit den Grünen. Die Umfragewerte für die CDU liegen dort bei 40%. Zum Vergleich, in Bayern holte die CSU bei der letzten Wahl mit ihrem Niemals mit den Grünen Wahlkampf 37%. Das schlechteste Ergebnis seit 1950. Und was die Vorwürfe der CSU gegen die Grünen angeht, sie seien die Brandbeschleuniger für die Polarisierung unserer Gesellschaft, sei daran erinnert, die CSU regiert in Bayern mit einem Koalitionspartner, dessen Vorsitzender so auf Deutschland blickt.
Und jetzt ist der Punkt erreicht, wo endlich die schweigende große Mehrheit dieses Landes sich die Demokratie wieder zurückholen muss und denen in Berlin so.
Das kann man getrost als polarisieren bezeichnen. Jenseits des ideologischen Catchens im Wahlkampfring empfiehlt sich ein nüchterner Blick auf die Frage, ob eine knallharte Absage an die Grünen taktisch klug ist. Friedrich Merz hat diese Frage im Februar diesen Jahres in einer Mail an die CDU-Mitglieder klar beantwortet. Darin nannte er SPD und Grüne als mögliche Koalitionspartner für den Fall, dass es für eine Koalition mit der FDP nicht reiche. Keine verlockende Aussicht, so Merz, aber eine regierungsfähige Mehrheit müsse es geben. Allerdings, der Friedrich Merz von heute klingt nicht mehr ganz so aufgeschlossen wie noch vor einigen Monaten. In einem Interview mit der ARD sagte er vor wenigen Tagen über eine mögliche Koalition mit den Grünen:
Es gibt keine Partei im demokratischen Spektrum der politischen breiten Mitte, die im Augenblick bei unseren Wählerinnen und Wählern und bei unseren Mitgliedern eine solche Aversion auslöst wie die Partei der Grünen. Und die Grünen lösen das aus mit ihrer Art der Politik, mit ihrer ständigen Bevormundung, mit ihrer Regulierungswut, mit ihrer Technikfeindlichkeit. Aus heutiger Sicht ist das so. Wenn die Grünen sich ändern, kann sich auch das noch einmal ändern, aber es liegt an den Grünen, es liegt nicht an uns.
Was wie ein Zugeständnis an Söder klingt und auch genauso klingen soll, ist keine eindeutige Absage an die Grünen. Aus heutiger Sicht. Das ist der Türspalt, den Merz im Inneren offen hält, während er Söder draußen an der grünen Brandmauer werkeln lässt. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Hildegard Müller ist Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie und sie sagt zur aktuellen Krise ihrer Branche, nicht die Autobauer sind schuld, sondern der Standort.
Wenn der Standort nicht wettbewerbsfähig ist, dann werden wir die Autos der Zukunft nicht mehr hier bauen können.
Anne Schwedt in New York analysiert die gute Laune der Tesla-Anleger und außerdem sprechen wir über eine Schiedsrichterentscheidung, die weder Hand noch Fuß hatte, und über die lange Wanderschaft einer Katze, die nur eines wollte: nach Hause.
Läuft und läuft und läuft und läuft und läuft und läuft und läuft.
Der VW-Käfer aus der alten Fernsehwerbung, der läuft und läuft und läuft vielleicht immer noch. Aber bei der deutschen Autobranche insgesamt, da läuft es nicht. Es wird runtergeschaltet. Standgas für Deutschlands Schlüsselindustrie. Bei VW tanzt der Rotstift. Die ach so heilige Beschäftigungssicherung, sie ist passé. Es drohen Kündigungen, auch wenn der Konzern die Zahl von 30.000 Stellenstreichungen dementiert. Ein Hinkefuß ist die E-Technologie, nicht nur bei VW. Auch Mercedes hat seine Electric-Only-Strategie aufgeweicht. Dass die staatliche Förderung beim Kauf eines E-Autos überraschend gestrichen wurde, macht es nicht einfacher. Der Wirtschaftsminister hat zum Autogipfel gerufen, ohne den so nennen zu wollen. Was sind die Ursachen für die Krise? Ich habe angerufen bei Hildegard Müller. Sie ist seit 3,5 Jahren die Präsidentin des VDA. Das ist der Spitzenverband der Automobilhersteller. Guten Morgen, Frau Müller.
Guten Morgen, Frau Rosenfeld.
Frau Müller, gerade hat ein Treffen zwischen Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und Vertretern der Autoindustrie stattgefunden. Die Autoindustrie, die ja offensichtlich in Schwierigkeiten steckt. Und dieses Treffen war mal als Autogipfel geframed worden und der Wirtschaftsminister hat es anschließend dann eher als ein quasi alltägliches Treffen, so hat er es formuliert, runtergedimmt. Was war denn jetzt aus Ihrer Sicht der Sinn dieses Treffens?
Es war auch deshalb schon kein Autogipfel, weil zum Beispiel der industrielle Mittelstand nicht eingeladen war, der ja auch die Zulieferindustrie, die auch ganz viele Arbeitsplätze haben. Und ich glaube, es ging wirklich einen Austausch, wo stehen wir, was steht an drängenden Themen an, und nicht mehr ist ja auch gestern auch am Ende des Tages dabei rausgekommen.
Genau, es ist nichts Konkretes dabei herausgekommen und der Wirtschaftsminister selber hat das Ergebnis dieses Treffens so zusammengefasst, ich zitiere ihn jetzt, die Vertreter der Autobranche hätten ihm signalisiert, lieber keine Maßnahmen als Schnellschüsse. Sie als Vertreterin des wichtigsten Verbandes der Autobranche können mir jetzt wohl am besten erklären, was meint der Wirtschaftsminister mit diesem Satz?
Na gut, ihn zu interpretieren ist immer schwierig natürlich am Ende, das muss er das selber tun. Aber für uns ist erstmal wichtig, ich habe das schon gesagt, wir erleben keine Krise der Automobilindustrie, sondern wir haben eine Krise des Standorts Deutschlands. Und ich finde, da gibt es auch keinen Interpretationsspielraum mehr.
Aber wenn wir jetzt auf den Punkt gehen, Frau Müller, lieber keine Maßnahmen als Schnellschüsse.
Da wollte ich ja zukommen, weil es natürlich nichts bringt, jetzt wieder nur weiße Salbe, Pflaster auf grundsätzliche Probleme zu kleben. Und gleichzeitig, wenn man jetzt mit Ad-Hoc-Maßnahmen reagiert, dann ist der Markt natürlich auch verunsichert. Alleine die Diskussion und die Vorschläge darüber, die aus einigen politischen Parteien kamen, ob es Prämien gibt oder anderes mehr, führt dazu, dass die Käufer erstmal abwarten und zurückhaltend sind. Das brauchen wir natürlich alles nicht. Wir brauchen jetzt eine Stabilisierung, wir brauchen jetzt einen verlässlichen politischen Pfad, wo die Verbraucherinnen und Verbraucher das Gefühl haben, es wird an den Herausforderungen gearbeitet. Warum wird die Elektromobilität zum Beispiel nicht so angenommen, wie wir uns das vorstellen? Weil zum Beispiel die Realität beim Laden für viele noch nicht so ist, dass sie sagen können, ich habe an jedem Ort und zu jeder Zeit die Verfügbarkeit von Ladeinfrastrukturen. Dafür brauchen wir Stromnetze, dafür brauchen wir Ladepunkte. Das ist alles keine Ad-Hoc-Maßnahme. Das ist grundlegende Hausaufgabe, die jetzt gemacht werden muss, damit auch die Flottengrenzwerte der EU erreicht werden können.
Sie haben gerade die unterschiedlichen Vorschläge genannt, die aus den Parteien gekommen sind, aber auch aus der Autoindustrie selber kamen ja ganz unterschiedliche Vorschläge. Also wenn man sich anschaut, VW hätte gerne wieder eine Kaufprämie für E-Autos. Mercedes fordert laschere CO2-Vorschriften und BMW würde gerne nochmal am Verbrennermotor an dem Aus für 2035 wackeln. Also es wirkt so, als ob auch die Branche selber keinen Plan hat, wie es besser werden soll.
Nein, ganz so ist es nicht, weil es auch nur Zitate sind, die herausgerissen worden sind und teilweise auch alte Zitate sind. Wir haben mit dem VDA-Vorstand und wir vertreten ja die großen Hersteller genauso wie die mittelständische Zulieferindustrie vor etwa 1,5 Wochen auch nochmal einen gemeinsamen und auch konsentierten einstimmigen 10-Punkte-Plan für eine klimaneutrale Mobilität herausgearbeitet. Und der sagt ganz genau, was jetzt nötig ist, wie die Ziele erreicht werden können.
Also wir haben, Sie haben eins genannt, die in Aus Ausbau der Ladestruktur in Deutschland. Dann, was braucht es als nächstes?
Ladestrompreise, um das vielleicht noch mit zu erwähnen, da gibt es einen erheblichen Wildwuchs, das geht bis zu abstrusen 90 Cent pro Kilowattstunde rauf und so weiter. Wir alle leiden unter den Energiepreisen und das ist natürlich auch kein Geheimnis, dass auch der Ladestrom zu groß ist. Zweitens, ich glaube, wir müssen jetzt, wie ich das schon sagte, grundlegend an die Themen ran, das haben wir auch herausgearbeitet. Die Europäische Union hat sogenannte Review-Prozesse, mit denen sie einfach den Hochlauf auch monitoren will. Wo stehen wir? Und das ist für 26 für PKWs und für 27 für Nutzfahrzeuge geplant.
Was den CO2-Ausstoß angeht, muss man dazu
ja,
sagen.
Ja, so generell, wie ist der Hochlauf, wie ist der Hochlaufprozess zur Erfüllung der CO2-Ziele? Und wir glauben, dass wir das jetzt vorziehen müssen. Wir müssen jetzt sofort Klarheit bekommen, wo stehen wir? Zum Beispiel, wie sieht es aus mit den Fragen von Rohstoffen? Wie sieht es aus mit der Überlegung, wie wir jetzt, ich sag mal, industriepolitisch unterfüttern, was auch ökologisch gemeint ist. Und da haben wir halt, wir haben zu hohe Steuern und Abgaben, wir haben viel Bürokratie. Mario Draghi, ja bekannt, hat vor nicht mal anderthalb Wochen einen Bericht veröffentlicht und gesagt, das Konzept der Regulierung, der überbordenden Regulierung ist gescheitert. Wir müssen also herausarbeiten, was sind relevante Faktoren, warum es gerade gelingt oder nicht. Es gelingt übrigens technisch, das will ich an der Stelle einmal ganz kurz sagen, weil man gesagt hat, da kommen keine Angebote. Sowohl im Pkw-Bereich als auch, wir hatten letzte Woche die IAA Transportation Nutzfahrzeuge in Hannover. Die klimaneutrale Mobilität der Zukunft, ob elektromobil, ob mit Wasserstoff und Brennstoffzelle, die ist serienreif, die ist da. Aber wenn jetzt ein Spediteur 6 Jahre auf einen Netzanschluss für seinen Betriebshof warten muss, dann wird das natürlich nichts. Und so kommen wir unter den großen Druck, in dem wir gerade sind. Und es drohen erhebliche Strafzahlungen der Europäischen Union.
Sie haben jetzt viel über die Rahmenbedingungen gesprochen, die äußeren Bedingungen sozusagen. Aber es sind doch auch selbstgemachte Probleme. Also grob gesagt kann man sagen, haben die deutschen Autohersteller lange, und ich würde sagen zu lange, auf ihr bewährtes Geschäftsmodell gesetzt. Und in dieser Zeit ist ihnen dann die internationale neue Konkurrenz davongelaufen. Also mittlerweile stammt jedes zweite verkaufte E-Auto aus China. Dort gibt es knapp 130 Marken mit mehr als 400 angebotenen E-Automodellen. Wieso sollte also jetzt ausgerechnet der deutsche Staat der deutschen Autoindustrie unter die Arme greifen für ein Problem, was sie sich selber gemacht hat?
Wenn es denn so wäre, Frau Rosenfeld, ich muss wirklich deutlich widersprechen. Wir verkaufen zum Beispiel 100-mal so viele Autos in China wie China in Deutschland und Europa. Wir haben in allen Kategorien auch Modelle. Von diesen 130 Herstellern, die Sie da genannt haben, haben ganz viele nur Concept Cars. Die werden nie die Serienreife erreichen oder anderes mehr. Und Deutschland und auch gerade Deutschland ist der zweitwichtigste Hersteller von Elektroautos weltweit. Wenn unsere Autos teurer sind und nicht gekauft werden, dann hat das damit zu tun, dass der Standort in seinen Grundbedingungen nicht wettbewerbsfähig ist. Ich sage das nochmal, wir können nicht zu den Preisen wie in China Autos herstellen. 70% unserer Arbeitsplätze hängen am Export. 3 von 4 Autos, die wir bauen, werden exportiert. Wenn der Standort nicht wettbewerbsfähig ist, dann werden wir die Autos der Zukunft nicht mehr hier bauen können und wir möchten sie in Deutschland bauen. Das ist mir wichtig. Es ist nicht eine Frage der Technologien. Da werden wir mithalten können, da bin ich sehr sicher. Aber die Frage, wo die Autos gebaut werden, das ist die entscheidende.
Wenn man aber den großen Konzernen in der Autobranche zuhört, dann sagt zum Beispiel Mercedes-Benz, ein Grund für Gewinnrückgänge ist vor allem ein schwieriges Marktumfeld und das besonders in China. BMW sagt, ein Grund ist, wir müssen im Moment sehr viel in Forschung und Entwicklung investieren. Das sind doch aber alles Dinge, die nichts mit dem Standort Deutschland zu tun haben.
Na, erstmal, wir investieren ja. Wir investieren rund 280 Milliarden Euro in den nächsten 4 Jahren in Forschung und Entwicklung neuer Antriebe und rund 130 Milliarden Euro in den Werksumbau. Das zeigt ja den unbedingten Willen und die Bereitschaft und die Kreativität, auch gute Autos zu bauen. Das müssen übrigens alle tun. Das müssen die Chinesen tun, das müssen wir tun. Es geht jetzt halt um große Innovationssprünge, die wir haben. Das Zweite ist, Konjunkturkrisen haben wir zurzeit weltweit überall. Wir haben auch in China eine konjunkturelle Krise. Auch hier, gerade in Deutschland, gibt es Konjunkturkrisen, die weit über die Autoindustrie hinausgehen und die dafür sorgen, dass man gerade die Anschaffung eines Autos auch hinten anstellt. Und das führt dazu, dass die Absatzzahlen in der Hauptsache im Moment nicht so kommen. Das trifft übrigens alle Hersteller. Es trifft die chinesischen Hersteller genauso wie unsere. Und die haben ähnliche Rückgänge in ihren Zahlen.
Das heißt, wenn ich das zusammenfasse, was Sie jetzt gesagt haben, Frau Müller, die Autoindustrie fordert bessere Rahmen- und Standortbedingungen, wie zum Beispiel Steuersenkungen. Sie fordern aber keine Subventionen, ist das richtig?
Ja, wir wollen nämlich ganz bewusst hinzukommen, die Ursachen der Probleme zu bekämpfen und nicht die Symptome. Man kann immer kurzfristig Märkte stimulieren. Prämien wirken. Die Leute reagieren natürlich auf Prämien und schauen, dass sie das mitnehmen können. Das ist alles richtig. Aber wenn, dann ist es besser, langfristige Anreize zu schaffen, Anreizstrukturen, die geeignet sind, dass wir international die Wettbewerbsfähigkeit wiederherstellen.
Frau Müller, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch.
Sehr gerne, Frau Rosenfeld.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da haben die Tesla-Anleger gute Laune. Warum? Das erklärt uns Anne Schwedt an der Wall Street. Guten Morgen, liebe Anne.
Guten Morgen, Dagmar. Ja, genau. Die Tesla-Aktie konnte in den letzten Tagen echt gut zulegen. Am Montag um rund 5% und gestern nochmal um fast 2%. Die Anleger freuen sich einfach auf die Vorstellung des lang erwarteten Robotaxis, das für den 10. Oktober tatsächlich geplant ist. Zuvor hatte es monatelange Verzögerungen gegeben. Anfang Oktober wird es auch die Auslieferungszahlen vom dritten Quartal geben. Experten glauben, dass die Verkäufe um 6% gestiegen sind im Vergleich zum letzten Jahr. Einige Analysten äußerten sich diese Woche sogar noch optimistischer und glauben an einen Anstieg um 8%. Und das stimmte die Anleger sehr positiv, was sich dann auch in der Tesla-Aktie widerspiegelte.
Und dann hat sich noch einer der mächtigsten Banker Amerikas zu Wort gemeldet, Anne. Was hatte er uns zu sagen?
Ja, der JP Morgan CEO Jamie Dimon hat sich alarmierend geäußert, was die geopolitische Lage betrifft. Letztes Jahr hatte er Geopolitik als das weltweit größte Risiko genannt, größer als die Inflation oder eine Rezession. Jetzt warnte er, dass sich die globale Sicherheitslage verschlechtert hätte. Es gäbe einfach zu viele Kriege. Das könnte zur Folge haben, dass sich die Weltwirtschaftslage verschlechtert, zum Beispiel mit Blick auf die Energieangebote. Die Houthi-Rebellen hätten zum Beispiel schon mindestens 2 Öltanker in diesem Monat attackiert. Dimon sagte auch, dass sich die USA auf einen langanhaltenden Krieg zwischen Russland und der Ukraine einstellen müssten. Insgesamt sei der Markt aktuell zu optimistisch, sagte er. Gestern schlossen die großen Indizes erneut im Plus.
Und Dagmar, was geht eigentlich gar nicht?
Dass die UEFA fast 3 Monate gebraucht hat, um das Offensichtliche zu erkennen. Beim EM-Viertelfinalspiel Deutschland gegen Spanien hätte das Handspiel des Spaniers Marc Cucurella einen Elfmeter für die deutsche Nationalelf zur Folge haben müssen.
Füllkrug mit der Ablage für Musiala und der ist anschließend fassungslos, denn das war ein Handspiel von Marc Cucurella. Der versucht, den Arm wegzuziehen, aber wie oft gab es dafür schon Elfmeter?
Schiedsrichter Anthony Taylor gab den Elfer nicht. Er ließ das Spiel bei Stand 1:1 in der Verlängerung weiterlaufen. Und auch der Videoassistent griff nicht ein. Das Spiel endete mit einem Sieg der Spanier. Dass nun die UEFA-Schiedsrichterkommission zu der Erkenntnis kommt, es hätte ein Strafstoß zugunsten der deutschen Elf verhängt werden müssen, dafür hat der mittlerweile Ex-Nationalspieler Toni Kroos nur Spott übrig.
Sie haben jetzt 3 Monate gebraucht, um mitzubekommen, dass es Hand war, was eigentlich alle, fast alle schon in der Sekunde geschafft haben.
Und was lernen wir jetzt aus dem Ganzen? Erstens, was bei Saint-Exupéry für den kleinen Prinzen gilt, gilt auch im großen Fußball für Schiedsrichter. Man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Zweitens, was Peer Steinbrück für SPD-Wahlkämpfe festgestellt hat, gilt auch für Zweikämpfe auf dem Spielfeld. Hätte, hätte, Fahrradkette. Und drittens, es gibt kein Zitat, das Lothar Matthäus nicht verhunzt.
Natürlich, wenn wir ja auch gleich sehen, wäre der Elfmeter reingegangen. Ja, wäre Fahrradkette so ungefähr oder wie auch immer.
Und Dagmar, was hat dich heute überrascht?
Dass für einen vermissten Kater, der sich nach seinen Menschen sehnt, kein Weg zu weit ist, um nach Hause zu kommen. Für ihn heißt es nicht nur, sondern tatsächlich fast das Doppelte. Denn das Ehepaar Anguiano aus Kalifornien nimmt seine beiden Katzen gern auf Ausflüge mit. Was bisher immer gut geklappt hatte, ging im Juni diesen Jahres schief. Im berühmten Yellowstone-Nationalpark im US-Bundesstaat Wyoming erschreckte sich Carter Rainbow und verschwand im Wald. 4 Tage lang suchten die Anguianos nach ihm, dann gaben sie auf. Umso größer war ihre Überraschung, als Rainbow 2 Monate später in einem kalifornischen Tierschutzverein abgegeben wurde, nur etwa 200 Meilen von seinem Wohnort entfernt. Ihr Kater war 900 Meilen von Wyoming zurück nach Kalifornien gelaufen. Das sind fast 1500 Kilometer. Das Ehepaar ist überzeugt, dass Rainbow seinen Weg nach Hause gesucht hat. Ein wahrer Kraftakt für den Kater, der bei dem Marsch 6 Pfund verlor. Manchmal schreibt eben die Wirklichkeit die eigentlich märchenhaften Geschichten. Beim gestiefelten Kater der Gebrüder Grimm braucht es eine Prinzessin für ein Happy End. Bei den Anguianus ist der ungestiefelte Rainbow selbst der krönende Abschluss. Oder wie Rainer Maria Rilke einst formulierte, das Leben und dazu eine Katze. Das gibt eine unglaubliche Summe. Manchmal auch an Meilen. No walking, yes indeed, I'm talking. For you and me, I'm hoping that you come back to me. Bleiben Sie aufrecht, irgendwie. Ihre Dagmar Rosenfeld.